Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin ganz gerührt von der Rede. Es geht mir selten so, ich muss das jetzt mal zugeben, dass ich mir wünsche, dass die Einführungen länger dauern. Hätte ich mir aber heute gewünscht. Und der Moment, in dem ich mich entspanne, der tritt immer dann ein, wenn jemand meinen Dissertationsautor, nämlich Wolfram von Eschenbach, mit dem richtigen Genitiv gebraucht. Dann ist alles gut. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frieda von Ammann, für die wunderbare Einführung und bei Ihnen, Frau Häusgen und Herr Pilz, für die Einladung und bei Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind, um dieser Münchner Rede zu lauschen. Das Buch ist ganz frisch heute angekommen hier. Ich lese also zum ersten Mal daraus vor und da es die 16. Rede ist, habe ich das N bekommen. Nashorn spricht, bin schwer, roh nicht, stampfe über Sterne hin, Panzertier, doch träum ich vorn im Horn von dir, fließt du daraus als Sonnenlicht. Manchmal geht mit dem letzten Vers ein geflüstertes Schön durchs Publikum. Etwas ist getroffen, erzeugt, ein Bild im Kopf. Klangwiederholungen, Melodie. Das Nashorn-Gedicht öffnet Ohren. Doch es ist kein Gedicht. Es ist ein Einfall mit Reim. Meine Damen und Herren, über Poesie sprechen. Das Gemacht, Nicht-Gemachte. Das Machen, Nicht-Machen des Bergs und der Höhle. Des Ganges in Sprache. In Sprache hinein mit dem Körper, aus dem Körper gemacht, ins Machen des Körpers hinein. Ich möchte mich mit Ihnen hinsprechen zur Poesie, uns der Poesie zusprechen. In seinem langen Essay zu Gedichten als Luxus und Lüge versucht Peter von Matt, die Poesie als anthropologisches Ereignis zu fassen. Die Frage überzeugt. Doch was ist ein anthropologisches Ereignis? Von Matt verweist auf Schönheit, die menschliche Fähigkeit, Vollkommenheit zu denken. Hans-Georg Gadamer geht in seinem Essay »Die Aktualität des Schönen« den gleichen Weg vom anderen Ende her. Seine Frage nach dem Schönen führt ihn zu Reflexionen über die anthropologische Basis von Kunst. So antwortet der eine dem anderen. So beißt die literaturwissenschaftliche Katze sich in den philosophischen Schwanz. Gadamers und von Matts Fragestellung halte ich nach fast 30 Jahren des Gedichteschreibens für zielführend klug. Wo anders ansetzen, wenn man nicht allein historisch bleiben will? Wo anders, wenn man nach Poesie fragt, als jenem Ort, an dem wir, weil wir in ihr versuchen, unsere Welt und uns im Spiegel der Sprache mit Hilfe dieses Spiegels zu betrachten, notgedrungen auf unseren blinden Fleck und unsere Grenzen stoßen. Allein mit den Werkzeugen der Philosophie, Hermeneutik oder Literaturgeschichte dringen wir in diese Verflechtung nicht hinreichend tief ein. Wenn die Frage nach der Poesie zu der Frage führt, wer wir sind, zu dieser anthropologischen Frage, zu der ich uns heute hinsprechen will, scheint es geboten, dieses Sprechen in einer Geste des Suchens voranzutreiben, die der Poesie nachgibt, die Segmente, Kreise, Ordnungen überspringt. Etwa jene Scheidung in Geist und Natur, in eine Science, die geringste Zellströme misst und weichrandig flatternde Beschäftigungen mit Mensch, Kultur, Zeit. Um über Poesie zu sprechen, werde ich zunächst etwas zerstören. Nicht zufällig widmet sich eine der wenigen philosophischen Schriften, die von Friedrich Hölderlin erhalten ist, dem Urteil. Das Ich scheidet sich in Ich und dieses Ich wissendes Ich, in Beobachtung und Beobachtung der Beobachtung. Begriffe und Wahrnehmungen sind noch nicht da, treten dank der Scheidung hervor, vereinen sich im Rückgang, fließen erneut auseinander. Hier setzt auch der Dichter an. Eindringen, Spalten und Lücken sehen, die Bedingungen des Unterschiedes mitzusprechen versuchen. Ich denke nach über Kreativität. Doch scheint es, als verdecke Schöpfungsmetaphorik für uns mehr, als sie zeigt. Gott, Kreator ex nihilo? Adam, Paradies, Benennungen, erste Namen, Konkurrenz von Sprache und Sein? Unbewegter Beweger und Bewegung des Unbeweglichen gerieten bald durch und, schlimmer noch, ineinander. Die Spezies Mensch begann, über den seinerseits in Teile zerdriftenden Erdball zu wandern, Handel zu treiben, zu systematisieren. Seit Darwin trägt die große Erzählung, die uns den Lauf der Welt zu erklären verheißt, den Namen Evolution. Sie handelt von Zufall und Zeiträumen jenseits unserer Vorstellungskraft, von Nischen und Vorteilen. Sie verbindet uns mit Drosophila melanogaster. Und nun versuchen wir selbst, uns daran Leben zu schöpfen. Klonen, Genmanipulation, ACTG, IVF, sagt die rudimentäre Sprache, die hier spricht. Was sie zu fassen sucht, tritt in Metaphern der Schrift hervor. Ich muss den Weg zu dem, was ich mit ihnen suche und nicht benennen kann, anders beginnen. Die Poesie an jenem Schopf greifen, von dem ihr Name spricht. Wo und wie ist sie gemacht? Wie erlebe ich ihr Entstehen? Diesen höchst eigensinnigen Prozess, den ich in der Regel noch beim Schreiben vergesse. Quellenamnesie, sagte jemand vor kurzem und traf. Der Anfang entsteht, indem er verloren geht. Fragen nach Anfängen sind tückisch, vielleicht generell irreführend. Anfänge werden überschätzt in der kausalen Welt. Eben, eben, sagt eine kleine Poesiestimme in mir. Sie bewacht die Poesie, überwacht mich. Ein keineswegs wohlwollender, türhütender Geist, gern auch besserwisserisch, betreibt gute wie böse Verzauberung, Schabernack. Der Anfang besteht darin, verloren zu gehen. Nicht achten auf das Woher, sondern auf das Was. Auf dieses Was durch das Wie und umgekehrt. Verschränktes, prekäres Erscheinen. Immer zitterndes Ob. In seinem Licht verändert sich der Begriff Kreativität. Verwandelt Poesie sich in die Frage, wie kommt in Sprache etwas Neues in die Welt? Und in eine erste Definition to go. Diese Textgattung, die Mitnehmdefinition, wird hier eigens jetzt in diesem Augenblick für Sie erfunden. Mitnehmdefinitionen sind Wegzehrung. Bitte einstecken, ausprobieren. Provisorisches Wissen, gedacht zu lockerem, freiem Gebrauch. Wirksam nur als Schwarm, als Federnstrauß. Definition to go? Poesie ist einer der Kanäle, durch die etwas Neues in die Welt tritt. Stoff durch einen Kanal fließen lassen, fädeln, übersetzen, bewegen. Was? Stoffe aus Sprachelement. In Sprache erscheinend, halbsprachlich noch. Selbst materiell, ich denke, ich schreibe, doch in dieser Materie nicht begriffen. Was zu der Frage führt am Grund, wie Sprache und Welt miteinander verbunden sind. Wie ist das eine körperlich Teil des anderen? Wie funktioniert, wirkt das in uns? Ich komme nicht umhin. Komme bei dem Versuch, über Poesie zu sprechen, nicht umhin, über den Menschen als Sprachwesen nachzudenken. Umbehin, sagte das Mittelhochdeutsche. Herumgehen um den Stein im Weg, ausweichen. Ich werde langsam. Nachdenken meint nicht zweitaktige Scheidungslogik, nicht rationale Analyse allein. Es meint in Haltung und Geste auch umbehin, das Erzeugen und Öffnen eines Raumes, in dem die Konstellation der Fragen nach der anthropologischen Dimension des Gedichtes, nach unserem Bedürfnis nach Poesie, nach der Verbindung zwischen Sprache und Körper erscheinen kann. Die Frage, wer bin ich dabei, stelle ich nicht. Dichtung wird gern als jene literarische Gattung gesehen, in der das Ausdrucks-Ich endlich in den Mittelpunkt der Welt rücken darf. Welch Missverständnis! Umgekehrt ist es, möchte die Poesiestimme in mir rufen. Das Schreib-Ich ist da, gewiss, präsent und unfühlbar zugleich. Löst sich auf, erfährt sich als etwas, das klein und dadurch durchlässig wird. Ist selbst nur ganz in Bezug auf. Definition to go? Poesie ist kein Medium des Selbstausdrucks. Definition to go? Please, setzen Sie sich in Gang. Die Bildübertragung über den Computer funktioniert nicht, weil das Kabel für den Laptop so dick ist. Sonst hätten wir Ihnen jetzt ein Bild gezeigt. Das muss man jetzt unbedingt natürlich in diesem Heft ansehen oder in der ersten Reihe sitzen. Please, setzen Sie sich in Gang. Gucken Sie nachher einfach nach. Ich kann aber verraten, es ist ein Nashornbein. Nashorn. Ein Einfall, veranlasst durch die Bitte einer Klasse der Nashornschule. Das klang so erfunden, dass es wirklich sein musste. Ich arbeitete. Reim, Metrum, Bildlichkeit. Brachte in Ansatz, worin Gedichte besonders frei sind. Perspektivenbewegung, Empathie. Eine Schlüsselblume spricht, ein Schlüssel. Baumstamm, Papagei, Herodes, ein Zweig. Radikaler, das sprechende Wesen ist Gespenst. Noch weniger, nur Sinnesvorgang, nur impliziert. Gelöste Sprache ohne Figur. Hierin geht das Nashorngedicht, das ein Gedichtattraktor ist, Streuobst auf der Wiese. Hierin geht es nicht weit. Erreicht wird eine erste Schicht. Etwas Neues? Auch eine neue Idee. Aber sie ist, und deswegen sind die Nashornverse für mich kein Gedicht, nur in Sprache da. In Sprache aus einer Gedankenbewegung, der Bewegung des Gedankens auf einer Ebene entstanden. Nicht jedoch durch Sprache hindurchgegangen. Gedicht? Definition to go? Bewegung des Gedankens durch Sprache. Bewegung des Sprachgedankens. Um ihr zu folgen, werden wir das große Höhlengrau und Wladimir Nabokovs Wolf kennenlernen, sowie mehrere Tankstellen besuchen, an denen ich unter anderem verrate, woran man einen wirklichen Vers erkennt und warum Poesie sich nicht gut verkauft. Ich werde über uns sprechen. Wer sind wir als jene Wesen, die sprechen? 1769 stellte die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften die Preisfrage: Sind die Menschen, wenn sie ganz auf ihre natürlichen Fähigkeiten angewiesen sind, imstande, Sprache zu erfinden? Und mit welchen Mitteln gelangen sie aus sich heraus zu dieser Erfindung? Die Frage befeuerte Experimente und unterschiedlichste Antworten, fütterte Vorstellungen vom guten und bösen Wilden, von Natur und Urwüchsigkeit. Rousseau verherrlichte eine an den Gesetzen der Natur orientierte Kindererziehung, gab den eigenen Nachwuchs indes weg. Stotternd sitzt Kaspar Hauser im Klassenraum und ritzt die Buchstaben A, C, T, G in die Bank. Den Preis der Akademie erhielt 1772 Johann Gottfried Herder für seine Abhandlung über den Ursprung der Sprache beim besonnenen und erkenntnisdurstigen Menschen. Revolutionär der Ansatz seines Essays. Herder vergleicht Mensch und Tier. Zitat: Ha, du bist das Blökende. sage der Mensch zum Schaf, so Herder. Sprache erschließe dem Zweibeiner die Welt. Die Frage nach Ursprung und Sinn der Sprache explodierte. Bald konkurrierten zahlreiche Erklärungen miteinander. Mutter-Kind-Bindung, Emotion, Erkenntnisdrang, Gebärde, Partnerwerbung, Kampf. 1866 verbot die Linguistische Gesellschaft von Paris jede weitere Spekulation über das Thema. Wilhelm von Humboldts Bemerkung von 1836, beim Sprachursprung handelt es sich wohl um eine unbeantwortbare Frage, scheint bis heute zuzutreffen. Wie wir vom Hecheln und Grunzen der Menschenaffen zu unserer Rede kamen? Linguisten, Primatenforscher und Anthropologen zucken die Schultern. Logik hat mehr als zwei Enden, kennt mehr als Ursache und Wirkung, als Linearität. Anfänge werden überschätzt. Unterschätzt wird die Poesie als Okular. Weit kann man mit ihr in Sprache hineinsehen. Nicht nach ihrem Ursprung will ich fragen, ihn will ich streifen. Untersuchen möchte ich eine spezifische Art sprachlicher Grammatik, wie Sprache Denk- und Gefühlsspuren legt, Wege macht und in uns eingemacht ist, wie wir uns mit ihr Welt schaffen und in einem erschreckend wörtlichen Sinn einverleiben. Sprache, so schon Wilhelm von Humboldt, ist nicht einfach Werkzeug, ein Zeichensystem, das Menschen nutzen, um sich über Welt zu verständigen. Sie ist Energeia, produktive, welterschließende Kraft, in deren Strom jedwede Realitätsperzeption sich erst vollzieht. Wittgensteins Konzept von Sprache als Lebensform findet sich bei Humboldt vorgedacht. Ist Sprache der Filter, durch den Welt überhaupt erst wahrgenommen wird, leben verschiedene Sprachgemeinschaften in verschiedenen Welten. Die grammatikalische Struktur, das Wortfeld, ja sogar der Lautbestand einer Sprache wirken unmittelbar zu den Gedanken zusammen, die im Medium dieser Sprache hervorgebracht werden können. Großes Höhlengrau. Da hocken wir halb im Sand, halb zwischen Steinen, behaart. Entdecken einander, beleben die Welt. Donner, Götter, Objekt, Subjekt verklebt. Beginnen einander zu zeigen, was wir meinen. Michael Tomasello, Co-Direktor des Max-Planck-Institutes für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, blickt uns in die Augen. Ursprünglich glichen sie jenen der Affen. Bernstein bis urinfarbene Hornhaut, in der ein intensiv braungelber Irisring zuckt. Da hocken wir, zeigen einander etwas. Die Augen des anderen folgen den unseren, weil unser Gegenüber sich vorstellen kann, dass wir etwas anderes sehen als er, was wir uns wiederum von ihm vorstellen können. Unser Augenweiß, so Tomasello, entwickelte sich, da man auf weißem Hintergrund besser sieht, wohin der Blick des anderen sich richtet. Augenweiß, ein Evolutionsvorteil in einer Welt der Gruppenkommunikation. Da hocken wir im Sand, zwischen Steinen, vor unseren ersten Höhlen, suchen Beute und lesen einander. Hocken da, blicken, zeigen und geben laut. Poesie ist keine Angelegenheit der Spaltungen, der schön geordneten Zweibegriffswelt. Sie ist eine Zumutung für den Leser, mutet ihn sie zu. Mutet sie ihn sich zu. Nur zu, flüstert sie uns zu, jetzt. Seltsames deutsches Zu. Schließe dich. Öffne dich. Nur zu. In der Schule hieß es, das Menschtier unterscheide sich von allen anderen Tieren allein durch die Sprache. Von anderen Tieren sagt die Anthropologie nach Jahren vergleichender Forschung an Hunden, Menschenaffen und Kleinkindern, unterscheidet dem Menschen seine Fähigkeit zur Empathie. Positiv gesprochen, Menschen können sich in andere versetzen, mit ihnen empfinden, denken, ihren Standpunkt sehen, die Welt wahrnehmen durch ihre Augen. Ich denke, das ist die Voraussetzung aller Literatur. Weil wir empathisch sind, hören wir zu, lesen wir, schreiben wir. Ich lese von den Versuchsanordnungen der Verhaltens- und Gehirnforscher und begreife, dass Literatur uns Menschen dort betrifft, wo nur wir sind, wie wir sind. Sie trifft in unseren Unterschied. Negativ lässt das Vermögen Empathie sich ebenfalls fassen. Wir sind beziehungs- und projektionssüchtig. Zwanghaft unterstellen wir allem und jedem eine Absicht. Der Computer will mich ärgern. Noch unsere Maschinen gegenüber beleben wir, können uns nicht dagegen verwahren. Cannot help us. Die Dimensionen, in denen wir leben, heißen Raum, Zeit, der andere. Sprache ist ein Beziehungsorgan. Mit ihr tauschen wir uns über unsere Absichten, Pläne, Wahrnehmungen und die aus ihnen gezogenen Schlüsse aus. Wir benutzen sie, um Numinoses zu deuten, um zu beschwören, um einzuwirken. Sogar Wolken schieben wir mit Worten. Wir tun es, weil Schieben mit Worten zwischen und in uns selbst so gut funktioniert. Savanne, Sonnenuntergang. In der Steinhöhle sitzen unsere Vorfahren. Man grillt, mörsert, hockt auf den Fersen, spricht. Ein halbwüchsiger Junge stürmt herein, schreit: Wolf! Alles erschrickt, springt auf. Draußen ist kein Wolf. In diesem Augenblick, so Wladimir Nabokov, begann die Literatur. 25 Mitglieder der Gruppe, 25 Wölfe im Raum, einer in jedem Kopf. Produziert auf dem Grund der entwickelten Sprache einer geteilten Welt. Verbindungen zwischen Sprach, Laut und Bild entstehen, werden eingeübt. Wir automatisieren uns, unsere Wahrnehmung. Sprache ist ein wesentliches Werkzeug dabei. In ihrem Zangengriff verschmelzen ich und Welt. Falsch. Werden ich und Welt erschaffen und so aneinander gehalten, dass sie ineinander verschmelzen. Falsch. In ihrem Zangengriff wird Materie geformt. Gehirnverbindungen, die Syntax unseres Kopfes bildet sich. Verbindet ich Materie und Welt über Wellen von Schall. Wenn man es sich vor Augen führt, wie wir nicht anders können, als bei Rot etwas zu verstehen, zu sehen, wenn wir das Wort einmal gelernt haben, nicht anders können, als bei einem Au aus einem ihrer Münder jetzt automatisch zu reagieren, Adrenalin, Herzschlag, Gefühl. Wenn man sich das näher ansieht, gleicht es Zauberei. Sprache hält uns an die Welt und die Welt an uns. Nicht als Ausdruck einer im Übrigen verborgenen Innenwelt, nicht als Abbild einer unabhängigen Außenwelt nehme ich sie. Ich nehme Sprache beim Schreiben als alles, was sie ist. Vergangenheit, Forschungsmittel, uralt, Schatzkasten, Wissensspeicher. Größer als der andere, als ich. Ein Stück kollektiver Körperlichkeit. Das meine ich nicht metaphorisch. Sprache speichert Körpererfahrung, Körperwissen, vermittelt ein Körperbild. Mithilfe von Körperredewendungen stecken unsere Sprachen Lichter in unseren Köpfen auf. Hals über Kopf, head over heels. Auch wenn man auf großem Fuß lebt und manchmal auf den Arm genommen wird. Oder schon wieder glaubt, es trete einen ein Pferd. 5 Minuten später sitzt dir ein Frosch im Hals und das Herz geht dir auf. Legst du die Hand ins Feuer dafür? Manchmal ersetzen Sprache und Körper einander. Da zittern wir nur mehr. Wollen etwas verbergen, aber erröten. Geben bei Schreck oder Lust unwillkürlich laut. Vor allem aber ist Sprache selbst körperlich. Stimme, Kehle, Hände, Leib, Gehirn. Alles arbeitet mit. Stimmungen übersetzen sich. Alter wandert in unsere Stimmen ein. Gedichte entstehen, wo Körper und Sprache auseinandertreten, wo willentliches Sprechen die Sprechbarkeit der Kontrolle endet, übergeht in Laut, wo wir zwischen verschiedenen Sprachen wechseln, etwa jene des Körpers, der Kindheit, des Berufs, des Intimlebens, des Träumens, des Sprechens zu sich selbst. Wir tun es nicht nur mit Mund und Gehirn, sondern, wie man erfährt, wenn man eine fremde Sprache erwirbt, mit dem gesamten Körper. Hände und Arme müssen sich zu spanischen oder italienischen Sätzen lebhafter als zu deutschen bewegen. Auch subtilere Körperzustände, wie etwa die Spannung der Muskeln an der Oberlippe, die wir willentlich kaum zu regulieren vermögen, müssen sich für manche Sprache ändern. Und ich hoffe, um die 8 Tonlagen des klassischen Chinesisch eines Tages wenigstens hören zu können, weiterhin auf die Bildung neuer Synapsen in meinem Kopf. Sprache wird in uns eingemacht. Einmachen bedeutet, die Ergebnisse von Wachstum zu konservieren, einzukochen, zu verdicken, zu verrühren. Eingemacht in uns, eingelöffelt, Löffel um Löffel, in körperliche Materie verwandelt, mit ihr verbunden. Atem, Zunge, Kehle, Puls. Poesie, Definition to go. Sich körperlicher Sprachvorgänge bewusst werden, ihnen nachhören. Das Deutsche, so Hölderlin, sei eine Atemsprache, bestimmt wie keine andere in seinen Betonungsverhältnissen vom Auf- und Ab des Luftstroms, vom Verengen und Weiten des Brustkorbes. Ich spreche noch nicht vom Anfang eines Gedichtes. Ich spreche von der Vorbereitung des Beginnens, außerhalb des Erfindens, um die Erfindenskanäle freizuräumen. Die Anatomie des Fötus bildet sich nach den Stimmen, die im Mutterbauch von jenseits der dunklen, pulsenden Weltwand auf ihn eindringen. Welche Situation? Da treibt der Kleinstmensch am Herzschlag, entdeckt Bewegung, ist blind, aber fühlt, aber hört. Die menschlichen Tonlagen, die er wahrnimmt, beeinflussen das Längenwachstum seiner Stimmbänder und die Anatomie des sich formenden Halses. Für das Baby wird es überlebenswichtig sein, auf einer Frequenz zu schreien, die in seiner Familie noch nicht besetzt ist. Auf eine Lautlücke wächst der Körper zu. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das finden die Biologen und Mediziner heraus. Ist das nicht toll? Sprache eingemacht in uns. Konserve und Nahrung. Eine Art Gel? Das Bild ist schief. Wir gebrauchen Sprache, ohne sie zu verbrauchen. Doch auch das ist nicht richtig, wie sich zeigt, wenn Menschen eine Zeit lang zum Beispiel von ihrer Muttersprache abgeschnitten sind. Grammatik ebnet sich ein, die neue Sprache überformt. Selbst der Zungenschlag verändert sich. Dem Eingemachtsein von Sprache in menschliche Gehirne versuchen Wissenschaftler unter anderem mit False-Belief-Tests auf die Spur zu kommen. In einem Experiment ohne Worte wurde untersucht, ob bereits 15 Monate alte Babys von einer dritten Person annehmen würden, dass sie etwas Falsches für wahr hält. Der Forscher versteckte vor den Kindern ein Spielzeug in einem von 2 Behältern. Sodann veränderte er den Aufenthaltsort des Spielzeuges. Manchmal konnten alle Anwesenden den Ortswechsel verfolgen, manchmal nur die Kinder. Auf diese Weise wurden verschiedene True-Belief- und False-Belief-Situationen erzeugt. Dann maß man die Blickdauer der Babys unter den verschiedenen Bedingungen. Sie schauten länger auf die Szene, wenn der Forscher in den Behälter fasste, in dem sich das Spielzeug tatsächlich befand. Obwohl er nicht gesehen hatte, wie es darin versteckt wurde, es also in dem anderen Behälter hätte vermuten müssen. Die Aufmerksamkeitsdauer legte nahe, dass die Babys eine implizite Erwartung bezüglich seines Verhaltens hegten. Da sie nicht erfüllt wurde, wandten sie die Augen nicht ab. Bemerkenswert ist, dass die Kinder nicht auf dieses Wissen zugreifen und danach handeln konnten, ihre Zuwendungsspannen es aber ausdrückten. Stufe 2. Der von Heinz Wimmer und Josef Perner entwickelte Maxi-Test, im angloamerikanischen Sprachraum auch als Sally-Ann-Experiment bekannt. Hier wird mit Sprache gearbeitet. Puppe Maxi versteckt Schokolade und verlässt den Raum. Die Kinder sehen, wie Maxis Mama die Schokolade daraufhin an einen anderen Ort bringt. Alle Kinder beantworten die Frage, wo die Schokolade ist, richtig. Bei der zweiten Frage, wo Maxi nach der Schokolade suchen wird, sagt etwa die Hälfte der 3 bis 4 Jahre alten Kinder, dass Maxi in der Schachtel nachsehen wird, in der sie die Schokolade versteckt hatte. Die anderen meinen, sie werde dort nachgucken, wo sich die Schokolade wirklich befindet. Da gibt es auch einen schönen Comic dazu in der Regel. Spannend für die Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Welt, von Wissen und Sprechbarkeit ist nun die Interpretation des Versuchsergebnisses. Es scheint eindeutig. Ein guter Teil der Kinder versteht noch nicht, dass das Gegenüber möglicherweise etwas anderes weiß als sie selbst. Doch weitere Forschungen zeigten, dass das Versagen der Kinder nicht notwendig auf diesen Mangel an Verständnis zurückging, sondern ebenso Ausdruck mangelnder Sprachkompetenz sein konnte. Die Frage des Versuchsleiters wurde demnach falsch aufgefasst. Fragte er nämlich, wo Maxi zuerst nach der Schokolade suchen würde, antworteten bereits 71% der Kinder richtig. Sie würde dort suchen, wo Maxi die Schokolade hingetan hatte. Der Versuch macht deutlich, dass linguistische und soziokognitive Fähigkeiten sich unterschiedlich schnell entwickeln. Die Kinder wissen und verstehen etwas, können es aber sprachlich nicht ausdrücken. Eine Abwandlung des Tests stärkte diese Auslegung. 3-Jährige blickten beim Maxi-Test auf die Schachtel, in der die Mutter die Schokolade versteckt hatte, aber nannten auf Fragen hin als Aufbewahrungsort den Schrank, in dem Maxi sie gelegt hatte. Schauen auf die Schachtel, sagen Schrank. Schauten richtig, sprachen falsch. Dorthin mit der Poesie. Wo Wissen, Soziokognition, Gefühlswissen, Empathie, Intuition hinausragen über unmittelbaren sprachlichen Zugriff. Dorthin. Was wir wissen bzw. erfahren haben, können wir nicht immer kommunizieren. Mithilfe der Poesie erreichen wir die heimlich unheimlichen Orte, in denen wir selbst nicht mit uns kongruent sind, unsere Körperschichten nicht exakt aufeinander passen. Kognition und Sprache, Intuition nicht sprachlich und Sagbarkeit klaffen auseinander. Dabei ist beides wirklich, beides wahr. Wer das zu äußern sucht, stellt sich einem Paradox. Die Aufgabe? Eine unmögliche Bewegung. Man muss ja für den Ausdruck eben das Mittel benutzen, nämlich die Sprache, das an diesem Ausdruck seine Grenze findet. Poesie. In diesem Bereich inkongruenter Körperschichten, dem Bereich des Wissens an der Grenze von Sprache, führt allein die Eigenbewegung von Sprache. Das Paradox lässt sich willentlich nicht angehen oder bewegen. Türen, körperliche Türen müssen sich öffnen. Genügend Dichter haben zu diesem Zweck mit Drogen experimentiert, haben vorsichtig oder laut, die Unsicherheit überdeckend, von etwas Göttlichem, von Inspiration oder wenigstens einer Muse gestottert bzw. geträumt. Meine Behauptung, Gedichte seien nicht vorrangig Ausdruck von Ich, lässt sich jetzt präzisieren. Sie sind sowohl Ausdruck radikaler Subjektivität als auch grundlegender Kollektivität. Zauberei, wie es mitunter anmuten mag. Sich von der Eigenbewegung der Sprache in Redewendungen, Lautkonstellationen, Etymologien, Fachsprachenbedeutungen, von ihren Eigenmöglichkeiten in Verhörungen und lautlichen Verdenkungen zu lautgebenden Stimmen führen lassen. Sie als Kollektivorgan anrühren. Mit Hilfe der eigenen Körperlichkeit. Diese Körperlichkeit mitsprechen lassen. Orte der Einmachung aufsuchen. Diese Orte begaben mit Sprache zurück, was verstummt ist, unterdrückt wird. Was es nicht mehr gibt oder nicht geben darf, was sich aber in unseren Dimensionen, Raum, Zeit, der andere, herumtreibt. Verse sind diese Stimmen vom Rand. Wir brüllen Halt zum Hund, wenn er über die Straße rennt, schreien in Not, äußern uns, geben Zeichen, sind da. Was wir sprechen, Sprachfamilie, Sprache, Dialekt, regionale Einfärbung, Bildungsstand, Familiengebrauch, ist sozial bestimmt. Großes Höhlengrau zum Zweiten. Großes Höhlengrau heißt eine Ansammlung von Nervenzellkörpern im Mittelhirn, die Angst- und Fluchtreflexe koordinieren, der Schmerzunterdrückung dienen und Input aus dem vorderen limbischen Kortex sowie sensorischen und motorischen Gebieten weiter zu Motorkernen im Hirnstamm schicken, die Atmung, Artikulation und Stimmeinsatz steuern. Schmerz, Stimme, Angst. Wie unsere nächsten Verwandten, Menschenaffen, kommen wir mit angeborenen Lautfolgen zur Welt. Affen lernen unsere Sprache verstehen, artikulieren allerdings nur ihre eigene. Ihr Repertoire zur Lautgebung ist genetisch weitgehend begrenzt. Auf unseren angeborenen Lauten indes setzt, dank des großen Höhlengraus, ein Lernsystem auf. Es äußert sich früh in dem sogenannten kanonischen Lallen, dem Brabbeln und Blubbern des Kleinkindes, das scheinbar endlos die gleichen Silben wiederholt. Selbstdarstellung? Selbstvergewisserung? Man nimmt an, dass eine genetische Mutation vor etwa 350.000 Jahren dem Menschen die flexible Lautgebung ermöglichte. Als wesentlich für unsere Sprachproduktion gilt das Broca-Areal im Gehirn. Bei Affen wird es an der Planung und Ausführung manueller Bewegungen beteiligt. Unsere Sprache ist physiologisch evolutionär mit unseren Händen verschaltet. Sprache ist ein Greifwerkzeug, eine Art händisches Beißen in die Welt. Die genetische Mutation reicht als Erklärung jedoch nicht aus. Auch Hunde sind dazu in der Lage, Vokabeln zu erlernen. Bei uns indes scheint etwas hinzuzukommen. Die Beobachtungen an Kleinkindern weisen auf eine zusätzliche, tiefe, körperliche Verankerung unseres Sprechens hin. Bei Menschen, so die Forschung, muss es für Sprache eine interne, sprich neuronale Belohnung geben. Es fühlt sich für das Kleinkind gut an, da, da, da zu sagen. Evolutiv scheint Sprachlust eine Folge der Sprache, ontogenetisch aber gerade eine Voraussetzung für sie zu sein. Hier sind wir, vielleicht glücklicherweise, ganz anders als unsere Fellverwandten. Während wir im Bereich nonverbalen Ausdrucks, also in Bezug auf die emotionalen und erregungsbasierten Komponenten der gesprochenen Sprache und andere nonverbale Lautäußerungen, den anderen Affen ähneln. Wie ihnen fällt es uns leichter, Sprache zu lernen, wenn wir bestimmte Körperhaltungen einnehmen? Vergessen wir nicht, dass Laute mit Körperhaltungen und Gesichtsausdrücken verbunden sind. Körperliche Erregungszustände gehen mit der Artikulation von Vokalen einher. Sie stöhnen? Warum erzähle ich Ihnen das? Stöhnen Sie, bitte. Sie werden sich die Antwort besser merken. Die Mächtigkeit von Sprache, das ist die Antwort. Die Mächtigkeit von Sprache kann niemals allein ihre Semantik sein. Die Mächtigkeit von Sprache ist vielgliedrig, kombinatorisch. Körperlichkeit und Rhythmik und konventionelle Semantik. Das ererbte und das erlernte System, das darauf ruht. Stimme, Klang. Der Wechsel von Vokalen und Konsonanten, von Schnalzlauten und Zungengeräuschen, Kürze und Länge der Silben sind ihrerseits semantische Energien. Zudem wird konventionelle Semantik weit über offenkundig onomatopoetisches hinaus aus Lautlichkeit genährt. Sie spricht mit, wenn man sagt Baum oder Abre oder Tree, von Appendicitis oder Blinddarmentzündung erzählt. Wie deutlich sich unsere Sprachen hier im Lautcharakter und in ihrer Anschaulichkeit unterscheiden. Definition to go. Poesie ist, was geschieht, wenn wir die in den Schatten geräumte Sprachlautlichkeit aus dem Horn fließen lassen. Wenn wir anfangen, den Wort Körper, Körper der Sprache, wie er auf der Seite steht, diesen vereinfachten, reduzierten, abstrahierten Körper, wenn wir anfangen, ihn zu lesen, zu entbinden, wenn wir entdecken, wie Lautlichkeit die lebendige Füllung des Wortes enthält. Die Lautlichkeit des Nashorn-Vierzeilers baut sich aus mindestens 4 sich kreuzenden Mustern auf. Nashorn spricht, bin schwer, roh nicht, stampf über Sterne hin, Panzertier. Doch träum ich vorn, im Horn, von dir, fließt du daraus als Sonnenlicht. Zum einen das Metrum, das ich mit Hölderlin lieber Puls und Denkfühlstrom nennen möchte. 4-hebig, daktylisch im ersten Vers, im zweiten daktylisch mit Auftakt, bis am Panzer des Tieres 2 Hebungen aufeinanderprallen und die Fließrichtung des Atem- und Bildstromes umkehren. Blick auf das Horn, Beginn des Fließens, jambischer Schritt. Zum zweiten der Wortlaut, Klang und Charakter des einzelnen Wortes, wie es gebaut ist, wie es auf der Seite steht, welche Mengen von Vokalen und Konsonanten es in welchen Verhältnissen bewegt. Nashorn, Panzer, Tier, Sonnenlicht. Auch dies ist eine Art zu reimen, auch wenn man es gemeinhin nicht so nennt. Drittens, das Tempo des Gedichtes. Womit ich nicht die Lese- oder Vortragsgeschwindigkeit im konkreten Einzelfall meine, sondern danach frage, welche Bewegung durch Zeit die Sprachstruktur des Textes selbst suggeriert. Man kann ihr zuwiderhandeln, doch sie ist da. Spricht, bin schwer, roh nicht, stampf. Die Kette der Einsilbler verlangsamt das Tempo und evoziert Stampfen. Jedes Wort ein Beintritt, alle zusammen heben und senken sich auf die Seite. Und schließlich die Melodie. Sie verleiht den Versen ein bestimmtes Licht oder einen, fast möchte ich sagen, atmosphärischen Pelz, die spezifische Weichheit, die das augenscheinlich harte Horn umgibt. Gnadenlosigkeit und Sanftheit des Umwandlungsprozesses drücken sich hier aus. Die Melodie der Vokale ist eine Weise, den Zukunftsaspekt des Fließt ungrammatisch auszusprechen. A, O, I, E, E, O, I. A, Ü, E, 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 I, A, I. O, Ä, U, I, O, I, O, O, I. I, U, A, A, U, A, O, E, I. Das war das Gedicht nochmal. Dass dies nicht in allen Bewegungsebenen, wobei von der semantischen im engeren Sinn jetzt noch nicht einmal die Rede war, mit Absicht gemacht ist, gemacht sein kann, versteht sich nahezu von selbst. Am Arm eines Kikuyu-Mädchens hat die Autorin Tanja Blixen, der die zu hoch gelegene Kaffeefarm in der Nähe Nairobis gehört, Zitat, einen 2 Zoll breiten Lederriemen, Zitat Ende, entdeckt. Nochmal Zitat, der dicht mit winzigen türkisblauen Perlen von etwas ungleichmäßiger Farbe bedeckt war, die bald ins Grünblau, bald ins Himmelblau und Ultramarin spielte. Das Schmuckstück war auf so merkwürdige Weise lebendig, als schöpfte es am Arm des Mädchens Atem. Baronin Blixen fällt es nicht schwer, so viel Geld für den Schmuck zu bieten, dass dessen Besitzerin ihn nicht mehr nicht verkaufen kann. Die neue Eigentümerin legt das schöne, aus Leguanhaut gefertigte Stück auf dem milchigen dänischen Arm. Alle Farben verlöschen, der Zauber ist dahin. Wie das Band leuchtet, wie es vergeht. Definition to go. Poesie heißt, die Mächtigkeit der Sprache leuchten zu lassen. Indem Poesie diese Mächtigkeit zu ihrem Thema macht, bricht sie sie und setzt sie zugleich in Kraft. Sie biegt sie zu uns zurück in Betracht dessen, in den Betracht dessen, was für Wesen wir sind. Unser Strickmuster, unsere Machart. Sprache ist unsere fünfte Dimension. In der Poesie wird sie uns als diese fünfte Dimension bewusst. Drei Dimensionen Raum, die vierte Zeit, die fünfte der andere. Ich präzisiere. Drei Dimensionen Raum, eine die Zeit, die fünfte Sprache. Wir verstehen diese fünfte Dimension nicht. Die anderen auch nicht. Sie ist heterogen, kein Schöpfer. Wir befinden uns innerhalb des Systems, ahnen, was die Physik vor 100 Jahren erkannte, was die Biologie auf sich anzuwenden beginnt, wenn sie Leben erforscht. Bereits dadurch, dass wir es betrachten, verändern wir das System. Gigantischer Organismus, Sprache. Sowohl abstrakt als long, als auch konkret, gesprochen, fliegend, das Wort. Sprache ist unser Wetter, um den Globus gespannt, aber auch in die Vergangenheit und in die Welt, die kommt. Als fünfte Dimension ist Sprache etwas, das uns überfordert. Dichtung ist eine Gattung der Überforderung, des Schreckens. Im Nashorn, nicht Gedicht, bleibt dieser Schrecken verdeckt. Sieht man länger auf die vier Verse, kann man seinen Schatten spüren. Er sitzt im Horn des Tiers, in der Wand, die das Gedicht errichtet, ohne von ihr zu handeln, in der Drohung, ich verflüssige dich. Auch dieser Schrecken der Sprache ist mit unserem Körper verbunden. Sprache, selbst so körperlich, reicht über den einzelnen Körper hinaus. Die Vergänglichkeit des Individuums gilt für sie nicht. Paradox spricht sie vom Überleben und Vergehen zugleich. Sprache, die. Long, lingua, jesseig, weiblich. Etwas, das in einer Höhle liegt. Tongue, promisk. Eine Beleidigung, ein Versprechen. Verschluckt und erzeugt. Kreativität. Allzu harmloses lateinisches Wort. Afrizal Malner steht in seiner Wohnung in Berlin, lauscht die Berliner Ding-Ding ab. Ding-Ding in Bahasa Indonesia bedeutet Wand. Was der Mann aus Java hört, Stimmen, Rauschen, leises Ding-Ding, Ding-Ding, das wäre die Mehrzahl. Die Wände vervielfachten ihr Geräusch. Malner lauscht den Stimmen der Stadt. Sprache ohne Semantik nimmt Körperlichkeit wahr. Mit Sprache greifen wir in die Welt, machen Welt. Wir sehen Sprache, hören, fühlen sie, nehmen die Umgebung der Sprecher in ihrem Sprechen wahr. Und dazu möchte ich Ihnen ein kleines Lautbeispiel vorspielen. Ich hoffe, es klappt. Und zwar hören wir eine Minute eine Lektion, wie man die afrikanische Sprache Xhosa spricht. Und? Das geht schon mal nicht. Moment.
Words to say. Now, I will start with the, I believe, a slightly simple one to say, which would be the C. I-T-T. Okay, that's ta. See, all you have to do is just place the roof of your tongue, right on the roof, but you don't put it flat, it's just the tip of your tongue, okay? So that's easy. Okay? Basically, and also how we pronounce our vowels is kind of slightly, it's a bit different from English, so I should teach you that in the next lesson. And then you have the X's, which is right. So like you'd say if you're riding a horse and go, you know, to get the horse to go. So it's quite easy. It's just place the your tongue on like at the, to the side of your molars. Pa, e, e, o, u. Okay? Pa, e, e, o, u. And then you have the chews. And that, the chews are pronounced, alright? So that is a, e, e, o, u. It's almost.
So, Sie können das zu Hause gerne üben. Das Videos kann man bei YouTube ansehen. Ich bringe es nicht fertig, diese Klicksounds mit dem Vokal gleichzeitig zu erzeugen. Man kann ja sehr gut so machen und so. Aber gleichzeitig A, E, I oder U dabei auszusprechen, ist ziemlich schwierig. Und die machen das mit einem unglaublichen Tempo. Und im Buch hier gibt es Verweise auf Internetseiten und auch auf Seiten des Lyrikkabinetts. Ich habe gehört, eine ganz unglaubliche Aufnahme von Antje Krog von einem Buschmann-Gesang oder Gedicht, das sich auf einen Vogel bezog und die Vogellaute mit diesen Klicklauten und der Sprache nachahmt. Und ich hoffe, dass ich noch eine Audio-File davon bekomme und die werden wir dann online stellen, sodass man auch wirklich nochmal hört, wie Sprache die Lautlichkeit der Umgebung manchmal aufgreift. Poesie nimmt Sprache als prozessuales Medium auf. Sprache ist flüssig, ständig in Bewegung, dabei so groß, dass wir dieses Flüssigsein nicht immer bemerken. Sie ist flüssig, weil sie Antwort braucht in demjenigen, der zuhört oder liest, weil sie von zu agiert, empathisch wirksam. Poesie handelt, greift auf, gibt weiter mit Sprache in einem Übersetzungsgestus. Sie gelingt dort, wo es gelingt, die Bewegung der Sprache selbst zu fassen, Schritt um Schritt auf dem Papier. Eben dieses Fassen, Bewegen des Flüssigen, Riesigen, Langsamen, Übersteigenden, heißt Vers. Nicht die Zeile, wie sie im Buche steht. Was wäre da der Unterschied zu Prosa? Schüler, die über diese Unterscheidung stolpern, haben recht. Der Vers wird nicht durch sein Aussehen, relative Kürze, Flatterrand etc. und nachfolgende Kurzzeilen zum Vers. Er wird es durch die Art der Bewegung in Sprache, die er ist. Das Wort Vers kommt von dem lateinischen Verb für umdrehen, vertere, vom Drehen des Pfluges am Ende der Furche, der Zeile, im Feld. Ausschreiten, umkehren, in der Sprache selbst. Der Buschmann singt Sternengeräusch und sagt zu Antje Krog, der sich die nachfolgende Aufnahme verdankt, die wir jetzt nicht hören, während du deine Buchstaben liest, lese ich meinen Körper. Danach weiß ich alles. Und wohin lauschen wir? Was haben wir verloren? Der Dschungel sitzt in der Kehle, in dem Geräusch, einem Klick. Das Ich mag einen Platz finden. Entscheidend ist es nicht. Es kann Sprache in Sprache bewegen, etwas in Sprache über Sprache heben, weil es ein Wesen ist, das Sprache spricht, indem es einen Körper hat, dank dessen, durch den es mit anderen verbunden ist. Sprache lässt sich begreifen, unbegreifen, wenn auch umbehin, weil sie uns ebenso hervorbringt, wie wir sie, weil wir dies nicht allein unternehmen, sondern in viel umfassenderem Sinn, als wir bislang annahmen oder wahrhaben wollten, mit Menschen und anderen Tieren teilen. Wir unterscheiden Wissen und Nichtwissen. Sprachlich scheint das klar gefasst. Das eine ist da, das andere Nichtwissen steht grammatikalisch bereits im Wissensraum, ist aber noch nicht. Es wird als Nichtwissen gewusst. Erste und zweite Stufe, das Nashorn spricht. Dritte Stufe. Jenes Nichtwissen, von dem man nicht weiß. Hier greift ein Vergessen spezifischer Art. Unsere Grammatik führt nicht dorthin, ihre Psychostrukturen da, nicht da, reichen nicht aus. Nichtwissen, das als Nichtwissen nicht gewusst ist, ist in Normalsprache nichts. In der Poesie ist es Möglichkeit. Durch einen Spalt tauchen, spüren, erreichen, berühren, berührt sein, herbeiziehen. Immer wieder haben Dichter Namen für die beim Dichten wirksam werdenden Kräfteverhältnisse gesucht. Berühmt wurde John Keats' Negative Capability, die Fähigkeit, dass nichts in Form von Nicht-Aufklärung, Nicht-Wissen und Unsicherheit auszuhalten, weder Fakten noch der Vernunft hinterherzujagen. Gerald Manley Hopkins spricht von In-Stress oder In-Scape, um jene energetischen Drehmomente zu bezeichnen, in denen die Eigenart eines Dinges sich zeigt. Diesen In-Stress haben für mich auch Wörter, eine in der Zeit entfaltete Energie, ausgedrückt in der Möglichkeit, an andere Wörter anzudocken, etwas offen zu halten, vieldeutig zu sein. Von einer In-Between-Zone, a kind of nowhere, spricht Peter Waterhouse im Kontext von Zweisprachigkeit und Dichtung. It is wordless and at the same time intensely worldly, blank while at the same time at the center of something, a crisis, a critical silence, a space for instability, a place for change. Although there seems to be nothing there, if one had to use words. It is charged with namelessness. It is full of the intensity of not knowing. Stefan Mallarmé dachte darüber nach und setzte es in poetische Praxis um, mit Hilfe von Suggestion Seelenzustände hervorgehen zu lassen. Zentren vibrierenden Schwebens sollten durch Mirage intern entstehen, die Spiegelung der Wörter im Gedicht untereinander. Ich sehe ein Lasso. Selbst nicht aus Materie gemacht, fängt es Materie ein. Absurd? Nur auf den ersten Blick. Poeten und Quantenphysikern vertraut. Das Lasso? Eine Schlinge aus Form, Lautlichkeit, Konstellationen zeichnet eine Bewegung, einen eigentümlichen Buchstaben in die Luft. Es beschreibt weniger eine Bahn, als es ein Feld eröffnet. Zwischen dem Ort, an dem ich stehe, und diesem Feld baut sich etwas auf. Gadamer spricht von der Doppelbewegung der Kunst zwischen Aufdeckung, die Erfahrung im Schreiben, so direkt zu sprechen wie irgend möglich, zu räumen, einzudringen, nachzufragen, denken, fühlen. Also von der Doppelbewegung der Kunst zwischen Aufdeckung einerseits und Verborgenheit wie Geborgenheit andererseits. Verhüllung und Verbergung, so der Philosoph, zählen zur Endlichkeit des Menschen. Kunst bedeutet nicht, etwas Vorbekanntes nachzuahmen, sondern etwas so zur Darstellung zu bringen, dass es in sinnlicher Fülle gegenwärtig werde. Statt abzubilden oder abzuspiegeln, verkörpere sie. Hierüber ließe sich trefflich streiten. Metaphern der Präsenz spielen, beeinflusst durch zentrale Lehren des Christentums, in der westlichen Denktradition zur Kunst seit Jahrhunderten eine prominente Rolle. Die Gegenwärtigkeit dessen, was der umfassende, aus x Wörtern zusammengesetzte Name, aus dem man ein Gedicht in seiner Ganzheit auffassen kann, dieses Gedicht als der Name dieser sonst nicht zu bezeichnenden metamorphotischen Nichtsache, scheint ihrerseits löchrig und darin paradox. Gegenwärtig ist die Geste, das Zeigen auf ein sich Zeigen im Zeigen. Gegenwärtig ein Ja nicht, eine gelenkte, präsentische Evokation. Gadamers Reflexionen indes beleuchten von anderer Seite noch einmal, warum die körperliche Verankerung von Sprache für Poesie entscheidend ist. Dichtung ist Sprach- wie Sprechkunst, Rhythmus- und Körperkunst, die sowohl den Dichter als auch sein Publikum umfasst. Auch der Leser muss das, was da sprechen will, hören lernen. Sich lösen vom lauten Trommeln der Reize und Meinungen, vom eingeübten, Gehirnwege abkürzenden Überhören und Übersehen. Die Schönheit von Poesie als das Gegenwärtigsein von etwas, das anders nicht sein kann als in diesen Worten, ist als sinnlich erfahrbare Erfahrung selbst körperlich. wie wir von Stimme als Körper in Bewegung gesetzt werden, wie wir uns bewegen, indem wir sprechen. Definition to go. Wie man ein Gedichtband liest? Laut. Poesie als Kunst der Sprache über Sprache bedeutet, körperlich gefasste Sprache mit körperlichen Mitteln fassen. Ich spreche von Prosodie, wenn Sprachrhythmus bricht oder sich umschichtet, weil das Thema ihn bewegt, wobei das Thema erst entsteht, weil Zunge, Sprache, Körperlichkeit in Gang gekommen sind. Keine Henne, kein Ei. Kadenz. Überraschender Fall, überraschender Steig. Denken, sprechen. Gehirntaktung, 3 Sekunden Fenster weit. Wie wir nur mit dem Atem sprechen können, immer auf Aus. Ich lese Ihnen 2 Gedichte vor, parallel gesetzt, ich muss sie aber hintereinander lesen. Sie sind der Anfang eines Zyklus, in dem ein Physiker, ein Philosoph und der sogenannte Pet Poet, der Dichter, dem wir uns noch halten, in die Berge ziehen. Schlafgefecht. Philosoph im Bett. Es sei immer nur ein den Bildern nachschleichen, Schliche des Schachtelhalms, Aaronstabes Wangenfest, sein Abdruck im Kissen am Morgen. Denkt jemand seidig, denkt Blatt? Es sei immer nimmer einen Bildern schlieren, im Stande des Gehirns zu fassen, Gedankensucht. Nie finde er sich im Stande, im Traum einen Text zu verfassen, all seine Schichten, Fluchten, im Fall steigen, sich erneigen, dieses Hören törlich aus des Kissens Rasen in Sprache zu übertragen. Schlaf, Zuflucht, Schlaf. Während der Physiker flüsternd verriet, wolle er einen Traum beenden, müsse er nur zu einem Baum eilen, herbeigeselltem Baum, ihn hinaufklettern, sich hinabstürzen, um zu erwachen in einer Welt der Buchstaben, die sich fügten, ihm aber reinweg nichts nützten. Prange, Pritsche, Pratze des Schlafs. Das war das Schlafgefecht. Nun kommt Schafgeflecht. Physiker im Bett. Die Erleuchtung des Schlafs. Jener liegende Instinkt, der das Innere der Formeln, die Weite der Blüten, das Ratzen bereise, in dutzender Weiß, Wolke und Schaf auf der Weide. Gegen das Schreckliche oder Schrecken der Zahlen, die Klammerung des Ichs durch den Gedanken eher der Seele Träume geflecht. Das Schaf des Schlafs, die Locken seines Fells, vulgo Synapsen fällt, als ausgebreiteten, gewendeten, sich stets zu wendenden Zusammenhang, Hang, Liebe aller Gedanken. Wobei Unendlichkeit, jenes Spatium der realen Zahlen zwischen 0 und 1 ihn, krabbelnd, saugend, stürze in den moosigen Grund, die Rinde des Bettes, verschlafen, vertrauten Geruch. Während der Philosoph jeden Morgen unter der Dusche sich schrubbe in allen Falten der Haut, Pratze, Prange, Pinsel des Selbst. Wir kommen zum allerletzten Abschnitt. Stéphane Mallarmé verstörte, dass die auf Schönheit verpflichtete Poesie zunehmend ihr Publikum verlor. Im Gegenzug forderte er, solle sie hermetisch sein, sich geheimnisvoll geben, herrlich herrscherlich im Elfenbeinturm. Das meine ich keineswegs. Denke nicht an Rauschen noch Diffusion, nicht an Honigträufeln, Einlullen, gewiss nicht an Beliebigkeit. Ein gutes Gedicht ist ernst, gleichgültig in welchem Ton. Es sucht. Die Körperverankerung von Sprache spricht mit. Ein gutes Gedicht ist ein Schleppnetz. Es sammelt Erfahrungen, Erinnerungen, das Weltwissen des Lesers oder Hörers, versammelt, bündelt, mischt neu und zieht mit zu sich. Bis man denken, empfinden darf, in solch einem Gebilde war ich noch nie. Spaltenarbeit, eintauchen, zu sagen suchen. Evokation, wörtlich verstanden als Herbeirufung, ist etwas Konkretes, sprachgeführt. Arbeit an den Fugenstellen von Sprache, Arbeit im Wegesystem. Evokation. Sage, vermittle, werfe ich Ihnen an Ihren empathischen Kopf. Der Sprache infiziert ist wieder meine. Ich meine, wie ich, angesteckt, angeschlossen. Der nichts anders kann, als, hört er Sprache, mitzusehen, mitzuempfinden. Dessen Tasten ich spiele, Kopfkino, nein, Kopfklavier. Spiele etwas am, auf, bringe es auf, in Bewegung, auch Aufregung. In die Gefühlsgedankenwelt der Synapsen, nahezu Schimpansen, die überall hin ausstrahlen, in ihre Natur, bringe es ihnen nahe bei. Ringe, klingle an, ziehe, kämpfe damit, belasse, bewegen, es im Bauch, Hirn, zu öffnen hinüberschiebe, gr. Vom ersten Lallen zu diesem Gr, verbunden mit Wachstum, sagen die Sprachforscher. Gr, Silbe des Indogermanischen, sagen die Sprachforscher. Doch was wissen sie? Granne, grün, green, grow and growth, Gras und Gram. Krame, indem es spreche, mitspreche, herbeirufe, lautlich hinstelle und dazwischen sitze, setze, was mithört, namenlos. Für das, was ich zu sagen suche, existiert eine Art Raum unmittelbar vor mir, aber ohne mit mir verbunden zu sein. Ich habe keine Worte, keine Begriffe, nichts Fertiges, kann nur das Ding, Sprache, in meinem Kopf mehrere Dinge in Bewegung versetzen lassen. Ich bewege mich, indem ich Sprache bewege. Ihre Beine, Arme einsenke in dieses noch nicht, nichts mehr, nie was, das ich einfangen kann mit dem unsichtbaren Lasso der Fügung und Konstellation, wie etwas zu etwas steht, auf der Zeile, in der Strophe, auf der Seite, Folge und Arrangement. Darin, wie ich mit Wiederholung umgehe, also mit Zeit, jedes Wort, jeden Laut, Buchstaben, jedes grafische Element, Satzzeichen zum Beispiel, jede Lücke, das gesamte Gebilde Gedicht. Ein Gedicht ist nicht durch Kürze bestimmt, sondern wie jeder literarische Text durch seine eigene Zeitstruktur. Man hört den Rhythmus heraus und man hört ihn hinein, wie ein Hund. Die Nase in der Grammatik, in Wörtern, Etymologie und Laut folge ich der Spur. Lasse los, folge dem Rhythmus der Sprache selbst. Falsch. Ich folge Sprache. Ich mit klein i, ein geringes und oder eine Voraussetzung, die nicht thematisch werden muss. In dem Gefühl, Wissen, mich auf ihren Grenzen zu bewegen. Schönheit ist ein Begriff von der Art des Begriffes Zeit. Solange man ihn nicht definieren muss, weiß man, was er meint. Soll man erklären, weiß man weder ein noch aus. Definitionen finden sich zuhauf, gültig ist keine. Lassen Sie uns daher munter, fragmentarisch, einseitig und wählerisch sein. Schönheit ist Ruck und Überraschung. Something falls into place. Du siehst noch die Bewegung, das Rücken. Das Ergebnis bezaubert, übertrumpft, stimmt und übertrifft dieses Stimmen. Die frühen Gedichte, die wir kennen, handeln von Helden, Göttern, Frauen. Sie sprechen von Schönheit, stellen sie dar, wollen selbst schön sein. Man kann sich ansehen, wie sie verfahren, kann von Vokalen, Assonanzen, Metrik, dem Verteilen von Bewegungen, von Objekten, Von spatialer, temporaler, szenischer, narrativer Struktur sprechen, von Konstellationen der Stimmungen, der Bilder, der Metaphern etc. Der Frauenpreis des Minnesängers Heinrich von Mohrungen folgt dem zeitüblichen Katalog. Augen, Lippen, Hände, Hals. Zählt auf. Glatt, rot, weiß, fast schaltet man ab. Da beschreibt der Dichter eine Verletzung. Lützel, Lützel, also klein, am eigentlich perfekten Damenmund. Und alle Erwartung, alle Vorstellung gerät in Bewegung. Schönheit entsteht doppelt. Zum einen in dem gezeichneten Bild, zum anderen in der Geste des Zeichnens selbst. Man sieht den vollkommenen Mund und seine Verletzbarkeit, das vollendete Bild und seine Vergänglichkeit. Sieht, wie es durchdrungen, bedroht ist, wie etwas in es hineinwächst. Sieht den Grund durchscheinen ins Jetzt, das Jetzt bezogen auf einen Grund, der seine Zukunft ist. Ist von der Schönheit, der Aufdeckung, Entdeckung, die destrukturiert und errichtet, berührt. Schönheit, weicher Ruck. Gedicht, Übung im Durchhören, im Untergrund sprechen. Der luxemburgische Dichter Jean Portant, der in Italien aufwuchs und auf Französisch schreibt, nennt das poetische Durchscheinen der Sprachen in und aufeinander Longing. Sein Kollege Jean Juris spricht von E-Raisings oder von Ghosting. Eine Sprache durch die andere spuken lassen, in einer Sprache die kulturellen Gesten einer anderen zum Geistern bringen. Longing. Die Mehratmigkeit der Wörter hervorlocken, nicht herunter, sondern heraus übersetzen. Ver clarify. Das Gezeigte und der Akt des Zeigens selbst. Das Gesehene und die Bedingung, Bewegung, Geste des Sehens. Das ist das Feld, das sich öffnet. Zu sprechen, zuzusprechen beginnt. Dann manchmal. Unter der Anstrengung, wahrhaftig zu sein. Verdünnung des Nashorns in die Spitze des Horns. Das Feste, Übermächtige, Fleischliche. Der Berg, der durchpulst, warm und hungrig, lebendig ist. Um zu enden in eine Spitze der Verwandlung von Materie, die sich selbst verwandelt. Gedichte. Prismatische Andersformen des Gedankens. Verpflichtet auf Sprachwege in Logik und Körper. Dieses Schreiben ist mimetisch, zukünftig mimetisch, herbuchstabierend mimetisch, vorausgreifend mimetisch. Sprache in Erfindung gekippt, nach vorn getrieben, ins Horn. Schön, mit menschlichem Mal. Dankeschön.
Durch Poesie, so haben Sie sinngemäß gesagt, kommt etwas Neues in die Welt. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben das nachvollziehbar gemacht und es ist, wenn es erlaubt ist, das zu sagen, etwas Neues in unser poetologisches Denken gekommen. Auch eine neue Dimension und eine Bewegung, die nicht abschließbar ist, auch nicht mit dem heutigen Abend, eine Bewegung im Nachdenken über die Mächtigkeit der Sprache. Vielen herzlichen Dank, das war ganz faszinierend. Sie haben, meine Damen und Herren, schon gehört, dass es eine Druckfassung gibt und dass es in dieser Druckfassung auch ein intermediales Abenteuer zu entdecken gibt. Das heißt Bilder und auch Klicklaute in den Anmerkungen. Es wird sich vielleicht freuen, bei dieser Gelegenheit zu hören, dass der erwähnte Afrizal Malna im Oktober bei uns zu Gast sein wird und hier lesen wird. Er wird keine Rede zur Poesie halten, aber er wird lesen. Ein großer Dank von Seiten des Lyrikkabinetts gilt Frieda von Amon. Es ist eine Freude, diese Reihe mit dir zu kuratieren und weiter zu kuratieren. Und da du deine Einführung mit einer persönlichen Bemerkung beschlossen hast, will ich auch kurz mit einer persönlichen Bemerkung beschließen. Also das war der Ausdruck der Freude über diese Zusammenarbeit. Du hast gesprochen über das Institut an der Universität, wo du in der Nachfolge Ulrike Dresners Assistent bist, / warst, das darf man an dieser Stelle sagen. Die Zeit ist nun vorbei. Frieda von Amon wird ordentlicher Professor in Leipzig und zwar schon zu Beginn des nächsten Semesters. Dazu gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Wir freuen uns sehr darüber. Wir freuen uns aber genauso darüber, dass er bereits mehrere München-Besuche und Termine in diesem Jahr zugesagt hat und uns also weiterhin treu bleiben wird und wir auch diese Reihe gemeinsam fortsetzen werden. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Wir bleiben gern noch ein bisschen zusammen und trinken ein Glas Wein. Nochmal herzlichen Dank, Ulrike Dresner, für diese wunderbare Rede. Nein, danke.